Moin, moin. Ja, jetzt wollte ich schon wieder sagen zu einem neuen Podcast, aber heute mal was ganz anderes. Heute beschäftigen wir uns mit einem Real Talk und zwar mit dem Matthias Steger. Moin, Matthias.
Grüß dich, Christian.
Matthias, bevor ich mich vorstelle, aber die meisten auf meinem Kanal werden mich ja wahrscheinlich kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn so?
Genau, also manche kennen mich oder die meisten als Bitcoin-Steuerberater. Das heißt, ich bin der Dozent der Bundessteuerberaterkammer und Verbände seit 2018 für das Thema Krypto und Steuern. Habe zu dem BMF-Schreiben die Stellungnahmen geschrieben, habe so ein kleines 350-Seiten-Büchlein geschrieben, was Steuerberater zur Verzweiflung bringt, aber wo ich auch mit dem Update gerade nicht hinterherkomme. War früher Betriebsprüfer. Das heißt also, ursprünglich bin ich gelernter Programmierer, war dann in der Betriebsprüfung auch IT-lastig. Und insofern ist es fast logisch, dass ich mich mit Krypto beschäftigt habe, weil das einfach so eine Szene ist, sag ich mal, wo IT-Leute sind. Ansonsten bin ich im Moment Vizepräsident vom Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg, bin im IDST, im Ausschuss für Blockchain, bin beim Blockchain-Bundesverband als Experte, bin Finanzvorstand im Bundesverband Bitcoin oder Bitcoin-Bundesverband. Also eine Vielzahl von Tätigkeiten, alles rund um Krypto. Aber ich bin auch ganz normaler Steuerberater, weil als Betriebsprüfer hat man früher nicht gefragt, was kannst du, sondern musst du machen, was du auf den Tisch kriegst. Das ist der Unterschied zu heute. Das heißt also, früher habe ich Automatenaufsteller mal geprüft, also komplett in der Rotlichtszene musste ich prüfen. Und das sind die Sachen, wo ich heute sage, da habe ich Glück, heute kann ich mir aussuchen, was ich mache.
Ja.
Und was mir geblieben ist oder was ich, sage ich mal, seit 30 Jahren immer sage, ist der Spaß an der Arbeit. Also ich bin seit 30 Jahren im Steuerrecht und es macht mir jeden Tag Spaß. Und wenn andere Leute sagen, ist ja trocken, ich glaube, da bist du gleich nochmal was zu sagen, dann ist das was, wo ich sagen kann, kann ich nicht unterschreiben. Für mich ist Steuerrecht überhaupt nicht trocken, sehr abwechslungsreich. Und manchmal würde ich mir vielleicht wünschen, dass ich 2 Jahre das Gleiche machen könnte. Aber das habe ich in 30 Jahren noch nicht so oft erlebt.
Ja. Ja, also zumindest deine Signatur ist auf jeden Fall deutlich länger als meine. Also ich gehe ja schon immer, also musst du dann immer wirklich alles da aufführen und Co. Aber wirklich ganz Chapeau, ganz tolle Stellen, die du da besetzt. Deswegen bin ich dankbar, dass du dich mit mir einmal austauscht. Also mein Name ist Christian Deak, ich bin E-Commerce-Steuerberater und leite die beiden Studiengänge, einmal den FIT, den Tech Specialist E-Commerce bei der Steuerfachschule Dr. Endres und mittlerweile auch beim IFU-Institut. Aber warum wir uns heute zusammengefunden haben, ist Folgendes. Und zwar, wir Steuerberater sind ja auch ganz normale Menschen. Das heißt, wir sind auch mal im Internet unterwegs und kriegen so Dinge mit, wo andere Leute so Coaches durch die Gegend rennen und sagen, ist alles ganz easy, komm einfach in mein Seminar, zahl einen Schweinemoos dafür, dass du einfach dich ein Wochenende bei uns einschließt oder am besten auch nur online irgendwo dabei bist und dann läuft die ganze Bude von sich aus einfach wie von sich aus. Im E-Commerce, ich denke, da bin ich bei dir bei Kryptos ähnlich, ist sowieso der Hang immer so ein bisschen dazu da, naja, machen wir mal eben ein Tool und dann machen wir mal eben irgendwie, also so ein bisschen dieses, es geht im Tool, also wird es auch richtig sein, also dass man da gar nicht mehr großartig nachfragt. Und das ist halt im E-Commerce ein Riesenthema. Aber der Matthias und ich, wir sprechen heute über genau zwei Themen. Und zwar einmal werden wir das Thema Holding einmal kurz auf die Schippe nehmen und dann kommen wir zu seinem Schwerpunkt zum Thema Krypto. Matthias, das Thema Holding. Also eine Holding ist ja immer gut, ne? Habe ich mir sagen lassen. Oder wie war das nochmal?
Absolut, es gibt gar nichts Besseres. Man spart ganz viel Steuern, man
Ja.
zahlt nichts auf normale Gewinne, man
Ja.
geht einfach ins Ausland. Also es ist die eierlegende Wollmilchsau des Steuerrechts. Ich weiß gar
Ja.
nicht, warum nicht jeder Schornsteinfeger 20 Holdings hat. Also
Genau.
insofern, ich glaube, damit müssen wir einfach aufräumen, weil irgendwie müssen sich ja 100.000 Steuerberater was denken, dass die Holding immer, immer, immer für einen Steuerberater gut wäre, würde ich jetzt mal frech sagen. Aber ist sie
Ja.
auch gut für Mandanten? Ich glaube, mit dem Mythos müssen wir einfach aufräumen.
Ja, fangen wir doch mal vor, es zu fachlich wird, einmal folgendermaßen an. Holding bedeutet, wir haben auf jeden Fall zum Beispiel mal zwei GmbHs übereinander. Die obere, das ist ja quasi die Holding an sich, die früher mal für Große gedacht war. Die hat eigentlich nichts zu tun, die ist vermögensverwaltend unterwegs, die ist einfach dann da. Hör mal, Matthias, haben wir da eigentlich einen Vorteil davon, wenn alle unsere Mandanten mit einer Holding ausgestattet wären, also wir Steuerberater?
Natürlich, wir haben als erstes eine Umwandlung. Das kostet
Ja.
erstmal, wenn wir Glück haben, 5.000 € Beraterhonorar. Der Notar
Genau.
freut sich auch. Dann
Ja.
haben wir Haltefristen. Das heißt, der Mandant kann über viele Jahre vielleicht nicht verkaufen.
Ja.
Also sprich, wir haben dann ein sicheres Mandat. Der Mandant freut sich dann an der Stelle, dass er für die Holding auch noch einen zweiten Jahresabschluss abbezahlen darf. Er hat
Genau.
das zweite Mal IHK-Beitrag gewonnen, er hat ein zweites Bankkonto gewonnen, er hat zweites Mal Transparenzregister gewonnen, den Bundesanzeiger. Und das Schöne ist, dass man über Sachen wie North Data jetzt auch das komplette Persönlichkeitsprofil von jemandem sehen kann. Also eine Holding ist wirklich eine geile Sache. Aber für einen
Ja.
Steuerberater bringt es erstmal Geld. Also auf den ersten Blick, schönes Beratungsprodukt, kann man Honorare generieren, wenn man will.
Genau, also genau mein Humor, ganz genau. In den Kursen, die ich gebe, sage ich das immer so: Stell dir bitte mal vor, wir gehen gleich mal auf die kurzen Fälle ein, wann eine Holding überhaupt sinnvoll ist, aber machen wir das mal andersrum. Wenn ich alle meine Mandanten mit einer Holding ausstatten würde, ich meine, wir haben, glaube ich, 90% GmbHs jetzt hier bei uns, würde das eigentlich Folgendes bedeuten: Ich setze einen Azubi dahin, ja, der bucht einmal im Jahr die Kontoführungsgebühren, also hat dann irgendwie 12 Buchungszeilen. Dann macht er einmal eine sogenannte Rückstellung noch für den Jahresabschluss und dann kostet die Bude nochmal irgendwie 2000 Euro für den Mandanten pro Jahr locker mal mit Veröffentlichung und dem ganzen Kram, den wir halt so haben. Wird bedeuten, dass der Azubi sich von sich aus sehr, sehr, sehr rentiert. Ne? Wenn ich dann mal so 100, 200 Holdings einfach durchbuche, da könnte man jetzt der Meinung sein, das Geschäftsmodell der Holding, ich meine, es wird ja immer eine andere Sau durch die Gassen getrieben, aber bietet sich ja auch an, um marketingtechnisch als Steuerberater so nach vorne zu gehen. Um nur Holdings anzuziehen, damit man die hinterher bei sich in der Kanzlei natürlich auch hat, oder? Würde ich auch mal so sagen, oder?
Ich denke, wer das braucht, kann das machen. Also ich sage mal, dafür kannst du dann die KI wahrscheinlich nächstes Jahr auch nehmen. Die macht dann die kompletten Jahresabschluss und Veröffentlichung automatisch. Der praktische Punkt ist halt immer, ob man alle Mandanten, also ich habe einen Freund, der war früher bei einer Bank, die dann von einer anderen Bank aufgekauft wurde, und er sagte immer, ich würde halt ungern Produkt vertreiben, wo ich nicht hinterstehe.
Richtig.
Und deshalb musste er dann bei der anderen Bank kündigen, weil er plötzlich Vorgaben hatte. Also wir rechnen ja als Steuerberater nicht in Einheiten, sondern wir rechnen in guten Beratungsqualitäten. Und das ist auch der Vorteil, den wir als freier Beruf heute noch haben, dass wir also nicht in Einheiten denken, sondern tatsächlich in guter Beratung für Mandanten. Und da versuchen wir natürlich schon, die individuelle und beste Lösung zu finden. Deshalb, was wir bestimmt nicht rüberbringen, und das höre ich bei dir auch schon raus, ist, dass eine Holding immer schlecht ist. Also das auf
Richtig.
gar keinen Fall. Aber dass die, ich sage mal so, wie jeder Schornsteinfeger irgendwann mal eine GmbH gründen sollte, die diese eierlegende Wollmilchsau hatten wir ja schon. Dann sollte jetzt jeder Schornsteinfeger zwei Holdings haben, am besten noch eine vermögensverwaltende GmbH und dann vielleicht noch eine doppelt- oder dreistöckige mit Frankreich und Spanien, und vielleicht ist er auch irgendwo noch mal auf Sri Lanka im Urlaub und braucht dann in Indien dann eben auch noch eine Einheit. Das wird natürlich teuer, und da gibt es ein wunderschönes Buch für alle, die es interessiert. Das sind die Steueroasen der Welt. Das ist ein Buch, was, sag ich mal, in einem Verlag rauskommt. Sind ungefähr 360 Euro, die man dafür löhnt. Und dann kann man dann pro Land sehen, was einen der Scheiß kostet. Und da sind, sage ich mal, die Steuern am Ende des Tages das kleinste Problem, weil wir Länder haben, wo du 40.000 Euro im Jahr an Gebühren bezahlst für so eine Holding. Und das kann man gleich immer am Anfang reinwerfen. Wir Steuerberater sind gar nicht das größte Problem dabei, sondern all die Catering-Kosten, die am Rande aufkommen.
Richtig. Diese ganzen Compliance-Kosten, diese ganze Struktur aufrechtzuerhalten, macht also ich bin ja jetzt dumm, aber macht ja nur dann Sinn, ja, wenn der Steuerspareffekt, der da rauskommt, umso höher ist. Ist in sich nicht tragbar, ne? Also das ist eine. Wenn wir in Holdings beraten, machen wir immer Folgendes. Also wir haben auch ein paar, aber dann geht es immer um Folgendes. Hat der Mandant so viel Geld im operativen Geschäft, dass er es wirklich safe nach oben bringen möchte, um dort noch weiter zum Beispiel, aber ganz sicher in ETFs und so weiter irgendwie zu handeln, dann macht das Sinn. Also operativ Geld rausnehmen, weil er es einfach nicht mehr braucht, bevor es ausschüttet, weil ein Privatvermögen braucht er dann auch nicht. Dann kann er das gerne machen. Da reden wir aber auch über Größenordnungen, dass da die Jungs da mal 1, 2, 5 Millionen Euro jedes Jahr nach oben packen und dort oben halt jetzt, gut, mit Right Capital ist jetzt ein bisschen angeschlagen, aber mit anderen vielleicht noch automatisierte Wertpapierbuchhaltung, dann macht Sinn. So, das ist das eine. Wenn jemand heute mit, sagen wir mal, mit Hundeshampoo handelt, ja, die Bude dann vertickt und morgen mit Hundehalsbändern handeln möchte, den Verkaufserlös aus diesem Verkauf der Firma an sich direkt wieder reinvestieren will, also zu fast 100%, sage ich jetzt einfach mal, dann macht das in der Holding auch Sinn. Aber ansonsten muss ich sagen, sind bei mir die Fälle, wo es wirklich sinnvoll ist, gehen null. Es macht nur noch Sinn, sagen wir mal, eine GmbH irgendwann so stehen zu lassen. Das macht ein oder andere hier vielleicht noch bei uns, der sagt, ich zahle mir dann einfach später immer meine Rente. Weil das kommt immer ganz gern so als Punkt. Ja, kannst du machen, aber dann hast du auch wirklich jährlich immer die wiederkehrenden Kosten. Also die 2, 2,5, 3.000 Euro, die halt eben da sind, plus Löhne und keine Ahnung was, die musst du für dich gedanklich halt immer einpreisen. Ist dann die Frage, ob das billiger ist, als einmalig auszuzahlen und sich ein Privatvermögen zu packen. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten ist echt sehr begrenzt und dahinter hängt auch ein ganz spezielles Mindset. Also wenn die Leute, die bei uns wirklich richtig groß sind, und die das Geld oben parken wollen, die sind mit Sicherheit nicht die Masse. Und die Leute, die regelmäßig Shops oder bei uns sind es ja Shops oder sagen wir mal so E-Commerce-Handel so groß ballern, dass sie wieder verkauft werden sollen, davon haben wir kaum welche. Also ich sag mal, ein von 100 maximal so um die Ecke. Das heißt, wir kommen da relativ selten hin. Ich könnte meine Mandanten aber wunderbar dazu beraten, permanent die Holdings alle zu gründen. Ist so gar nicht so schwierig, weil im Internet ist das Internet ist voll mit diesem Wahnsinn, ne? Hast du noch andere Fälle für dich, wo du sagst, die Holding ist gut?
Also, wir reden jetzt immer über verschiedene Altersklassen. Ich rede jetzt fürs Normalgeschäft. Also, ich bin ein ganz normaler Inhaber einer GmbH, meinetwegen 100% oder 75%. Also, habe das Sagen und komme damit auch gut klar, dass meine Gesellschaft mir Gehalt zahlt, ich vielleicht in Deutschland Steuern zahle. Okay, dann brauche ich wahrscheinlich keine Holding. Jetzt haben wir natürlich eine gewisse Gruppe, die über 50 ist, so wie ich mittlerweile bin. Und bei über 50 Leuten kommt halt so diese biologische Uhr dann irgendwann ins Spiel, wo man sagt so, du müsstest jetzt auch mal darüber nachdenken, wie du guten Exit hinkriegst. Und zum Beispiel also ich habe ja selber eine gewisse Holding-Konstruktion, insofern kann ich da aus praktischer Erfahrung reden. Also ich habe eine GmbH für meinen operativen Bereich in Eberswalde, der ist unter meiner GmbH, die Matthias Steger Consulting ist. Also wir haben sozusagen diese zwei Stufen. Und wenn die Eberswalder Firma Gewinne macht, kann ich die natürlich fast steuerfrei in meine Holding, in Anführungszeichen, die aber auch operativ tätig ist, packen. Der Vorteil ist, wenn ich diesen Eberswalder Standort jemals verkaufen will, habe ich dann einen Share Deal. Habe also nur 1,5% Steuern auf der ersten Ebene, kann aus der anderen GmbH heraus dann was anderes machen. Und da haben wir natürlich Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt 50, ich möchte mittlerweile 67, glaube ich, ist jetzt das Renteneintrittsalter. Oder also wer es besser weiß, soll es dann runterschreiben in die Kommentare. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich sage, ich habe mehr als 7 Jahre Zeit, dann kann ich natürlich jetzt noch eine Holding gründen, kann die buchwertneutral machen und kann dann an der Stelle eben den Share-Deal gewinnen, der vielleicht auch in Millionenhöhe ist, eben mit einer relativ niedrigen Besteuerung erstmal stehen lassen, kann vielleicht auch den 6b da nutzen, also sprich komplette Steuerfreiheit erreichen und kann auf dem Weg bei solchen Geschichten, wo ich sage, also ich fühle mich mit 67 immer noch jung genug, um eine vermögensverwaltende Immobilien GmbH zu gründen, die dann einen Rückfluss macht, der mir mein Lebensalter ermöglichen soll, wenn ich meine Firma verkauft habe, dann macht es für mich total Sinn. Aber man muss immer verstehen, dass es an der Stelle eben andere Aspekte hat. Also es geht jetzt nicht nur um Steuern sparen, sondern es geht um Vermögensplanung fürs Alter. Da kann eine
Richtig.
Holding immer eine Rolle spielen. Aber das sind eben nicht die Dubai-Holdings oder so, über die wir am Rande ja immer hören, die also mit Ausland sind, die dann, sage ich mal, oft nicht funktionieren. Ich sage immer zu meinen Kunden, wenn du so groß wärst wie Apple oder wie Meta, dann kannst du
Richtig.
natürlich in Irland mit 7 Leuten Büro gründen. Hast eine
Ja.
operative Einheit da, kannst 2 Milliarden Gewinn da durchschleusen, das ist absolut in Ordnung. Also nicht in Ordnung aus moralischer Sicht, aber steuerlich in Ordnung. Aber das kriegst du halt nicht als Einmannfirma hin, wo du sagst, ich gründe jetzt in Kroatien oder in Bulgarien, weil ich da einmal im Jahr im Urlaub bin, eine Gesellschaft mit der ganzen Bürokratie, die da ist. Oder in Malta, sag mal als Beispiel, solange wie die KfW auf Malta eine Holding hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt ein Steuerhinterzieher bin, weil wenn die KfW sowas macht, kann ich das ja auch machen. Aber der Punkt ist, die Holding allein ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern hängt
Genau.
eben ein unheimlicher Beratungsklotz hinten dran. Und der lohnt sich halt nicht für eine GmbH mit 50, 60.000 Euro Gewinn im Jahr. Nur
Genau.
das Exit-Szenario, das spielt da bei uns eine Rolle. Und da ich von 2009 bis 2014 für die IHK Potsdam Unternehmensnachfolgeberatung gemacht habe, weiß ich, dass es da relativ viele gab, die so im Bereich 400.000, 500.000 Veräußerungsgewinn waren, die das bereut hatten, dass sie keine Holding hatten, weil sie dann eben tatsächlich ihre 25% Steuern bezahlt hatten statt 1,5 und die 20% bei 400.000 sind halt schon 80, 90.000. Wenn ich jetzt sagen würde, mein anderes Thema, wenn der davon Bitcoin gekauft hätte, dann hätte er jetzt natürlich deutlich viel mehr Vermögen als so, weil der
Ja.
Staat gibt dir nichts zurück für die Steuern, also sprich, du hast Anlagevermögen, was du anlegen kannst, was du auf Dauer konservieren kannst. Und der andere Punkt noch, dann höre ich auch auf mit dem Thema,
Alles gut, alles gut.
Die meisten gehen ja so von Ein-Kind-, Zwei-Kind-Familien aus, am besten eine Frau, ein Mann, ihr Leben lang zusammen, so wie, sag ich mal, viele, sag ich mal, Tierarten, die sehr monogam leben. Die Realität sieht leider etwas anders aus. Und wenn ich gerade an einen guten Freund denke, dann ist es einfach so, wir brauchen die Holding schon deshalb, damit das Ding mit all den Müttern, die an der Stelle sozusagen noch das Sorgerecht für die Kinder haben, am Ende handelbar ist, weil wenn du mehr als drei Mütter im Spiel hast, und das ist nichts gegen Mütter, sondern einfach jeder hat ja die Interessen für ihre Kinder, die musst du auch verteidigen, dann kannst du eine Gesellschaft nicht mehr leiten. Wenn die Gesellschaft da Mitarbeiter hat, wenn die Gesellschaft Immobilien hat, wenn die Tochterfirma hat, dann musst du dafür sorgen, dass die Holding auch stabil ist. Dann brauchst du auch eine, damit du im Top-Down-Prinzip wirklich arbeiten kannst. Das sind dann aber operative Gründe, keine steuerlichen Gründe.
Genau. Also das ist auch das, was ich noch so mitnehmen möchte. Ein sehr guter Kollege von mir, der Lukas, der mich damals auch ausgebildet hat beim Fachberater für Umstrukturierung, der hat einen Satz gesagt, den ich nie wieder vergessen werde. Und zwar, die Gründe für, sag mal, solche Konstrukte aufzubauen, sind nie steuerlicher Art. Also das, was man hinterher vielleicht dann sparen kann, mir geht es jetzt darum, wir haben eine Jahresbetrachtung, darauf zielen auch diese ganzen 0815-Coaches aus, dass sie einfach sagen, wie viel Steuern möchte ich zahlen? 45% oder 1,5%? Ja, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber wenn man, sag mal, den ganzen Lebensaspekt sieht, die ganze Lebensdauer, wird sich das alles am Ende des Tages wieder amortisieren. Es kann Sinn machen, muss aber nicht. Also man muss wirklich die ganzen Lebenssachverhalte bitte einmal mitnehmen. Wie alt ist man? Ist Familie da? Soll was vererbt werden oder auch nicht? Soll das Vermögen geschützt werden? Möchte ich namensverschieden auftreten? Das wäre dann beispielsweise der Grund, überhaupt eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Sonst könnte ich ja auch als Einzelunternehmer weitermachen. Wenn ich über 55 bin, kriege ich einen halben Steuersatz. Kann ja auch ganz nett sein. Aber es ist auf jeden Fall, es passt nicht in einen 60-sekündigen TikTok-Kanal rein. Ja, dafür ist es einfach zu viel. Aber die Tragweite ist einfach extremst krass. Vielleicht nochmal so am Rande angeschnitten. Es gibt ja auch gerne mal den Vorschlag, da kommen wir dann das nächste Mal zu, das Thema Stiftung. Ja, ich möchte eine GmbH verkaufen, ich gründe einfach vorher eine Stiftung, ja, um da dann irgendwie so ein bisschen Steuern wieder zu sparen, kann auch sinnvoll sein, ist aber auch ein weiteres großes Konstrukt, was definitiv gepflegt werden muss, nicht nur hohe Anschaffungskosten hat am Anfang, sondern auch laufende Compliance-Kosten, dass diese Struktur immer gepflegt wird. Und das ist also nichts, was man wie mit Tools mal eben so aufbaut und dann ist gut, sondern das kann einem einfach rückwärts auch ganz ordentlich um die Ohren fliegen. Und das passt halt nicht in so 60 Sekunden. Deshalb sind wir jetzt hier und versuchen, das Ganze mal so ein bisschen aufzudröseln. Also diese Werkzeuge sind da, die können sinnvoll sein, aber bitte alles im Vorfeld mit einem vernünftigen Berater besprechen, der da am besten auch drauf spezialisiert ist. Also ich habe beispielsweise die Erfahrung gemacht, ich bin ja Steuerberater und war dann mal beim Fachberater für Umstrukturierung und habe dann ganz viele Sachen kennengelernt, die ich vorher einfach noch nicht gar nicht kannte. Und selbst wenn ich die jetzt kenne, würde ich die gar nicht beraten, weil ich einfach sage, Leute, da gibt es einfach Kollegen, die machen das von morgens bis abends, die sollen das besser nehmen. Genauso wie auch unser Matthias, der das Thema Kryptos von morgens bis abends macht. Da bin ich einfach raus, weil das macht mit mir dann an der Stelle absolut gar keinen Sinn. Ja, da vielleicht nochmal so der Appell an der Hinsicht, sucht euch da bitte spezialisierte Berater. Es gibt auch Fachberater in einzelnen Bereichen. Da habt ihr dann definitiv mehr von und nur YouTube und nur TikTok ist definitiv, also die Leute haften auch für nichts, die euch dann sowas dann rausgeben. Und auf diesen wundervollen Seminaren bin ich mir relativ sicher, es ist bestimmt eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Das können die mit Sicherheit sehr, sehr gut. Und auch, dass man das Gefühl hat, auf dem richtigen Weg zu sein, dass man sich überhaupt mit der Thematik beschäftigt, finde ich alles super. Aber zu glauben, dass man das Steuerrecht an einem Wochenende versteht, mag es mit Sicherheit geben, aber ich brauchte für meine Steuerberaterprüfung deutlich länger. Nur mal so nebenbei. Matthias, hast du noch irgendwie was zum Ausgießen an dem Punkt oder sollen wir?
Einen einzigen Punkt noch einwerfen wollen, weil das ist so ein Mythos, der sich nachhaltig hält. Also eine GmbH versteuert, auch wenn sie in einer Holdingkonstruktion ist, ihren Gewinn ganz normal mit dem Steuersatz, den sie hätte, auch wenn sie in keiner Holding ist. Und nur die Ausschüttung ist privilegiert besteuert. Insofern sind die meisten Annahmen, ich zahle 1,5% auf meinen normalen Gewinn, schlichtweg falsch.
Genau. Ganz
Damit würde
genau.
ich auch enden. Alles andere hast du schon gesagt.
Genau. Und da können wir eigentlich festhalten, wie gesagt, ihr habt eine doppelten Jahresabschluss, also 2.500 habt ihr locker nochmal oben drauf, einfach zusätzlich zu der normalen GmbH, die oben nochmal bezahlt werden muss. Kann alles sinnvoll sein. Bitte guckt euch das an. Und das Thema schreibe ich mir jetzt auch nochmal kurz auf, fällt mir bei der Gelegenheit nochmal eben ein, wo Leute dann sagen, ich hole mein Geld einfach nach oben, dann kann ich da oben auf jeden Fall Immobilien kaufen. Ja? Kommt auch ganz gerne mal das Thema. Möchte ich nur einmal kurz eben anschneiden, wenn ihr so reich seid, ja, dass ihr quasi so eine Fondsstruktur da oben nachbilden könnt, dann macht das Sinn. Ja? Aber dann bitte vergesst nicht, irgendwann sterbt ihr mal. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt Eheverträge habt, da reden wir dann vielleicht auch nochmal drüber. Aber wenn ihr mal dann sterbt, was wollen denn eure Kinder später erben? Ja? Also ein GmbH-Anteile? Ja, also ob ich glaube nicht, das können wir auch nochmal drauf kommen, dass die Versteuerung im Erbschaftsfall eines GmbH-Anteils unheimlich vorteilhaft ist. Definitiv nicht. Alles das, was selbst genutzt wird in Immobilien und im Privatvermögen ist, da gibt es eine ganze Menge für, aber merkt ja, da kommen wir jetzt weiter, da geht es Richtung Erbschaft. Ne? Da sind wir in der, es ist natürlich viel billiger und viel schöner, nur ein Jahr anzugucken. Ne? Weil da sind wirklich nur drei Zahlen, die kann ich wunderschön miteinander vergleichen. Aber wenn ich dann gucke, Familie, wie lange soll vererbt werden? Ja, nein, gibt es Eheverträge, Güterstand schaukeln, bob, bob, wird es ein bisschen komplizierter. Selbst wenn ich ganz, ganz schnell spreche, was ich manchmal tue, schaffe ich das nicht in 60 Sekunden und vergesse trotzdem noch die Hälfte. Also da bitte Mythos. Ne? Also das Mythos ist, Holding ist immer gut, bitte raus. Es gibt ein paar Fälle. Geht zu einem vernünftigen Berater und lasst euch da in Ruhe beraten. Es ist nichts, was ihr mal eben rückabwickeln könnt, sobald ihr die Bude einmal angestoßen habt. Jawohl. So, bevor wir uns total verquatschen, wir haben ja noch ein paar Folgen. Matthias, das Thema Krypto. Ich habe da jetzt Folgendes mitgenommen. Kryptos sind ja so Dinger, die kann ich mir auch mal eben über eine Bison-App oder so kaufen. Das geht halt ganz, ganz schnell. Und ich habe mitgenommen, das ist ja immer umsatzsteuerfrei. Und ich habe mitbekommen, der deutsche Fiskus, der kriegt mich eh nicht. So, wie siehst du das denn so?
Sind die besten Narrative, die es aus meiner Sicht im Crypto-Space gibt. Also das Thema Umsatzsteuer. Es gibt halt ein Urteil vom Hedquist, also vom Europäischen Gerichtshof zum Namen Hedquist aus dem Jahre 2015. Und der ging damals zum ersten zu Bitcoin. Weil 2015 gab es im Wesentlichen nur Bitcoin. Da hatten wir also jetzt nicht so wie heute fast 30.000 verschiedene Token, sondern nur Bitcoin, ein bisschen Ethereum und noch ein bisschen was nebenbei. Das war eine sehr kleine, überschaubare Szene. Wir hatten damals auch Bitcoin-Kurse von unter 1.000 Dollar. Also einfach nur, dass man weiß, es ist also Faktor 60 her. Es war gut, die damals zu kaufen, aber umsatzsteuerlich. Und Hintergrund war, dass der EuGH gesagt hat, es ist fremdwährungsähnlich. Hintergrund war, dass einige EU-Länder die Mehrwertsteuersystemrichtlinie unterschiedlich übersetzt haben. Die haben andere Worte verwendet, wo der EuGH sagt, ich darf nicht benachteiligen. Dass das per se für alles gilt in der Kryptoszene, ist schon deshalb falsch, weil viele Steuerberater dann vergessen, und das kannst du sofort verstehen, Christian, also das ist nicht schwierig. Wenn ich deine Rechenanlage anmiete, damit ich mein Steuerbüro damit betreibe, dann bist du doch trotzdem der Vermieter einer Rechenanlage. Und wenn du diese Rechenanlage für mich vermietest, dann bist du auch umsatzsteuerpflichtig an der Stelle. Also erst Narrativ, alles ist umsatzsteuerfrei, versteht man sofort. Krypto-Mining ist nur dann umsatzsteuerfrei, wenn ich wirklich Miner bin. Wenn ich aber andere Rechenleistungen zur Verfügung stelle, dann habe ich einen Vorsteuerabzug. Und das ist das, was man an der Stelle verschenkt. Und so eine Kryptoanlage, sage ich mal so, Krypto-Mining kostet ungefähr 80.000 bis 100.000 Euro. Das heißt, wenn ich als Steuerberater mal 20% davon ins Klo haue, dann ist der Schaden schon mal größer als das, was man im Schnitt im Jahr damit verdient. Also erster Punkt ist, es ist nicht per se umsatzsteuerfrei. Bestimmte Transaktionen sind umsatzsteuerpflichtig und man hat zu seinem eigenen Nachteil die Umsatzsteuerfreiheit. Also es ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, wenn man umsatzsteuerfrei ist, kann auch einen Nachteil davon haben. Also alle, die Mining betreiben, die Rechenleistung überlassen, Pool oder Cloud Mining, haben Vorteile von der Umsatzsteuerpflicht. Die nächste Frage ist, und die muss sicherlich nochmal geklärt werden, ist, die Verarbeitung von Transaktionen. Also du hast ja in deinem Büro Buchhalter. Wenn du eine Rechnung schreibst, dann wird dafür Umsatzsteuer fällig. Warum das jetzt in der Kryptowelt per se anders sein soll, würde bedeuten, dass eine Krypto-Blockchain de facto sowas ist wie ein kontoführendes Institut einer Bank. Ich weiß nicht, ob jemand sich vorstellen kann, was ein kontoführendes Institut einer Bank bedeutet und ob wirklich eine Blockchain kontoführendes Institut ist. Ich hätte immer noch gewisse Zweifel. Also ich komme mit dem EuGH klar. Aber bleibt dabei, dass es gewisse Bedenken gibt. Und da kommen wir zu dem Punkt, was sind denn verschiedene Token? Wir haben einmal Bitcoin und Bitcoin-ähnliche, die kann ich nur handeln. Aber der BART-Token zum Beispiel erlaubt, dass man ohne Werbung im Brave-Browser guckt. Das ist ein sogenannter Utility-Token. Jetzt ist die Frage, Christian, was würdest du dafür bezahlen, dass du kostenlos Werbung im Brave-Browser ansehen kannst? Also ohne Werbung, dass du den Brave-Browser nutzen kannst, ohne Werbung. Wie viel Euro wäre dir das wert? Also ich weiß es nicht. Und auf deine ganze Lebenszeit gesehen, also Besitzzeit, weiß ich auch nicht. Da wird der EuGH irgendwann entscheiden müssen. Und richtig tricky wird es beim Thema NFTs. Das ist mittlerweile auch vom Finanzgericht, weil Porsche und Mercedes haben NFTs verkauft mit Umsatzsteuer. Dadurch hat die Finanzverwaltung gesehen, okay, Porsche und Mercedes haben einfach entschieden, sie nehmen immer deutsche Umsatzsteuer. Herzliche Grüße an die Compliance-Abteilung. Ich habe es nicht verstanden, warum ihr das gemacht habt, weil warum sollte ein Franzose, ein Däne, der Deutsche von einer deutschen Firma NFTs kauft, als Unternehmen vielleicht auch noch deutsche Umsatzsteuer zahlen? Also liebe Grüße an den § 14c Umsatzsteuergesetz. hat man dann möglicherweise falsch ausgewiesene Umsatzsteuer, schuldet die, aber ist sicherlich besser, weil man ja in Dänemark und Frankreich und überall auch noch Umsatzsteuer zahlen kann. Also ich finde, das Compliance-Thema zum Beispiel ist da sehr schwierig. Also alles, was NFTs kommt, ist risky, weil warum soll es einen Unterschied machen, dass ich eine Breitling-Uhr, die in Liechtenstein in einem Container liegt, in einem Token verkaufe oder die Breitling-Uhr direkt? Also es ist ganz klar für jeden, wenn das Wirtschaftsgut selber umsatzsteuerpflichtig ist, wird auch die Abbildung des Wirtschaftsguts umsatzsteuerpflichtig sein. Jetzt kommt die Schwierigkeit, und sowas würdest du, Christian, nur rauskriegen, wenn du den Smart Contract dazu lesen kannst. Und das ist das, was die meisten abschreckt. Also das erste Problem ist die Komplexität. Ich sage per se, normaler Handel, Kryptowährung, An- und Verkauf als Privatperson, gar kein Umsatzsteuerthema. Sobald NFTs dazu kommt oder man eine Node betreibt, kommt das Umsatzsteuerthema rein. Und alle, die Krypto haben, wissen, was ich gerade erzählt habe. Alle anderen verstehen das eh noch nicht. Der andere Punkt ist eben, dass die Umsatzsteuerfreiheit per se nicht immer ein Nachteil ist. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also bei Mining sollte man da aufpassen. Und dann muss man noch eine Sache, die haben Leute im Kopf oft nicht gleich klar. Man kann umsatzsteuerpflichtig sein und trotzdem nicht gewerblich sein. Das ist etwas, was, sage ich mal, Vermieter auch gerne sozusagen erstmal vergessen. Also nur weil sie umsatzsteuerpflichtig sind, sind sie nicht gewerblich. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Spekulationsfrist also haben kann und trotzdem umsatzsteuerpflichtig sein kann. Also es ist auch Sachen, die sich nicht ausschließen. Und das macht die Sache so komplex. Also insofern Narrative, die in wenigen Sekunden bei YouTube über den Äther gehen und sagen, alles ist umsatzsteuerfrei, ist alles normal Krypto. Nee, es gibt fungible, nicht fungible Token. Und je mehr individuelle Rechte sie abbilden, umso mehr ist die Umsatzsteuerrisiko da. Und wer selber NFTs herstellt, kann natürlich auch ein Künstler an der Stelle sein, kann aber auch ein IT-Dienstleister sein. Also da ist eben die Frage, was tut er eigentlich? Also was ist Minting von NFTs anderes als Programmcode sozusagen miteinander verbinden? Und wenn ich dafür automatisierte Plattform nutze, bin ich bei dir wie beim E-Commerce. Bei E-Commerce würde keiner sagen, dass es umsatzsteuerfrei ist. Also auch Dropshipping ist irgendwo umsatzsteuerpflichtig, nur vielleicht nicht in dem Land, wo ich gerade lebe. Und das ist eine Sache, die viele vergessen. Und letzter Narrativ dazu, was echt krass ist. Also stell mal vor, Christian, du schreibst mir eine Rechnung über 2 Bitcoin und ich transferiere die 2 Bitcoin. Du hast reingeschrieben, Steuerberatungsleistung, Gebühr 2 Bitcoin, also angenehme 124.000 Euro. Und jetzt sagt jemand zu dir, ey Christian, du musst doch keine Umsatzsteuer bezahlen. Also wäre cool, oder?
Ja, gut.
Ja, aber das ist der Nachteil. Das Grundgeschäft hat nichts mit dem Zahlungsweg zu tun. Und jetzt ist noch die fiese Geschichte, die am Rande ist, die ich da erwähnen will, damit, also da lieben Dank an Kollegen Oliver Schrön, also sie muss ich da einfach an der Stelle erwähnen, weil er da meine Augen auch immer wieder öffnet. Du bist Ist-Versteuerer oder Soll-Versteuerer, Christian?
Ich bin Sollversteuer.
Okay. Stell dir vor, du wärst Ist-Versteuerer. Du
Ja.
schreibst mir die Rechnung über 2 Bitcoin, Kurswert 124.000 Euro für die beiden.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es dir bezahle, ist es für dich gut gelaufen. Der Kurswert ist 135.000 Euro.
Ja.
Jetzt hast du mir eine Rechnung geschrieben über 2 Bitcoin, Wert 124.000 inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, ich habe nur Vorsteuer auf das, was du in die
Ja.
Rechnung geschrieben hast.
Richtig.
Als Ist-Versteuerer musst du aber die Umsatzsteuer abführen auf
Ja.
dem vereinnahmten Entgelt. Und damit entsteht Umsatzsteuer zugunsten von Herrn Lindner, ohne
Ah.
dass du sie, dass ich sie abziehen kann. Also da ist auch noch eine Gefahr drin, dass man sagen muss, also in Krypto abzurechnen, kann Risiken bewirken in der Umsatzsteuer, dass Umsatzsteuer hängen bleibt bei Unternehmen, obwohl sie eigentlich nach EuGH-Rechtsprechung eigentlich nicht hängen bleiben soll.
Wegen dem
Da haben wir eine
tauschähnlichen
große.
Umsatz einfach dann wahrscheinlich, ne?
Genau,
Ja,
genau.
das Thema habe ich auch mittlerweile häufiger. Das ist ja auch der, wo ich euch immer gerne ins Spiel bringe, weil wir, das beraten wir halt eben nicht, dass im E-Commerce gerne auch mal jetzt in E-Kryptos bezahlt werden soll. Ne? Da ist auch etwas, wo ich auch direkt mal meine Grenze ziehe, weil ich einfach sage, also ich habe jetzt bei mir nur wirklich ganz viel verstanden in meinem Sprech. Ich habe eine ganze Menge Checklistenpunkte, die ich erstmal abklopfen muss, um den Mandanten überhaupt vernünftig einzunorden. Das ist 1A genau das Thema, was ich im E-Commerce von morgens bis abends habe. Wenn ich da kein vernünftiges Onboarding habe, dass ich genau weiß, wo ist der, wo will der hin, hat der seine Einzelaufzeichnung, droht dem eine Wegzugsbesteuerung, weil der in ein anderes Land geht, oder ist der wirklich nur da gemeldet oder mit seinem Bulli irgendwo anders. Also ich ganz viele Fragen stelle, die ich früher am Tisch, wenn dem Mandanten am Tisch gewesen wären, also was bei uns jetzt nicht mehr der Fall ist, automatisch rausbekommen hätte. Aber ich muss einfach eine ganze Litanei an Sachen erstmal prüfen, um erstmal zu wissen, wo bin ich da überhaupt, ja? Und diese ganzen kleinen Themen, die man hört, es ist alles umsatzsteuerfrei. Nehmen wir das Wort alles, ist sowieso mit dem Steuerrecht Quatsch, ja? Also alles und immer kannst du immer in die Tonne hauen, wird nicht der Fall sein. Dafür ist das Steuerrecht einfach zu breit. Aber es gibt Fälle, da ist das halt so und in allen Fällen musst du dich erstmal durchprüfen lassen von oben bis unten. Jetzt mag es ja den einen oder anderen geben, einen oder anderen Glücksritter geben, die gibt es ja im E-Commerce auch, die schmeißen auch reihenweise raus. Mich kriegen die eh nicht. Wie siehst du das denn?
Also, wenn ich habe da ein Beispiel, was ich seit Jahren bringe, deshalb ist das relativ offensichtlich. Also, wenn man sich vorstellt, dass sein Bankkonto im Internet öffentlich einsehbar wäre und da steht der Name, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man davon ausgehen kann, dass es nie jemand findet?
Gering.
Gering. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die Bitcoin-Blockchain für jedermann, insbesondere für die Finanzverwaltung, downloadbar ist und permanent live mitgetrackt werden kann, dann ist halt nur die Frage, wie kriegt man den kryptografischen Schlüssel, also die Kontonummer, einem Namen zugeordnet?
Ja.
Ich sage mal, bei deiner DHB-Steuerberatung muss ich ja nur eine einzige Rechnung haben, dann
Ja.
weiß ich deine Kontonummer, kann dir den Namen zuordnen. Und genauso ist es in Krypto auch. Das heißt, die Verwaltung hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Anfrage gemacht an bitcoin.de und hat gesagt, bitte gib mir mal von den und den Kunden. Also die und die Adressen, die haben wir gesehen, die sind bei bitcoin.de gelistet. Und jetzt gib uns mal bitte die Namen und die Steuernummer in Klarschrift. Und dann haben die eben tatsächlich, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, es sind nur 4.200 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, es sind nur, glaube ich, 200 Strafverfahren im Moment am Laufen. Das ist nichts. Aber 800.000 Nutzerdaten, und das ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, waren im Jahre 2017 schon bei bitcoin.de. Das heißt, es sind 800.000 Adressen mit Kryptocode, mit Bankverbindung. Das heißt also, ich habe ein riesiges Spinnennetz, was ich aufbauen kann, alleine von 800.000 in Deutschland registrierten Nutzer von bitcoin.de. Jetzt kommt die DRC8-Verordnung und am 31.12.2025 muss jede zentralisierte Exchange, so heißen die Kryptobörsen, also zum Beispiel Kraken, Binance, Bison, die müssen an die Finanzverwaltung die Transaktion und Nutzerdaten melden ab 1.1.26. Nun würde man denken, ja, bis 26 bin ich ja in Dubai und dann ist alles safe und dann ist die Vergangenheit weg. Und dann vergisst man die Rechts- und Amtshilfeabkommen, die es weltweit gibt. Das heißt also, es gibt nur zwei Länder, glaube ich, in der Welt, die nicht ausliefern. Und das ist halt echt schwierig, den deutschen Fiskus da zu entkommen. Und wir haben es letztes Jahr gesehen, also diese 4.200 Ermittlungsverfahren haben die Experten der Kryptoszene komplett an die Wand gestellt. Wir hatten also keine Kapazitäten mehr frei. Und wenn jetzt und jetzt muss man mal ganz vorsichtig sich auf der Zunge zergehen lassen, die 1.800.000 Kryptonutzer in Deutschland davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung über die DRC8-Verordnung und CARF, was jetzt gerade von der OECD runterkommt, nicht ihre Nutzerdaten kriegt, nicht weiß, welche Transaktionen sie in 2025 machen und daraus Rückschlüsse zieht, was in der Vergangenheit war, dann muss man schon sehr viel naiver sein, als wenn man denkt, dass die Bank nicht aufs Bank, dass die Finanzverwaltung nicht aufs Bankkonto gucken kann im Verdachtsfall, weil hier ist das Bankkonto ja öffentlich einsehbar. Und die haben, das weiß ich noch damals, ich glaube, Herr Wichmann war das vom BMF. 2017 haben wir mit dem gesprochen, da war, sag ich mal, von Young Tax International, war da so eine Konferenz und da haben wir dann auch mal gesprochen. Da sagte der, mein fest erklärtes Ziel ist, ein Spinnennetz über die Bitcoin-Blockchain zu legen, um zu sehen, okay, das ist ein Franzose, der heißt so und so, das ist ein Österreicher und das ist ein Deutscher. Und dann schreibe ich zur Not meinen österreichischen Kollegen an, weil der ist schon viel weiter in Ermitteln und sagt, wie viel hat denn der dem Deutschen verkauft? Den Deutschen will ich wissen. Und das ist im Endeffekt DRC8. Und insofern jeder, der heute, also sozusagen ist fast ein Appell, der jetzt kommt, also alle, die jetzt noch die Chance zur strafbefreienden Selbstanzeige nutzen können und wollen, sollten es innerhalb der nächsten 12 Monate tun. Weil bei bitcoin.de gab es de facto sowas wie eine goldene Brücke, eine Art Amnestie, dass man noch eine strafbefreiende Selbstanzeige einreichen konnte. Wer die Brücke gerade falsch genommen hat, und das kannst du gerne nochmal ausführen, was bedeutet es, eine nicht richtige strafbefreiende Selbstanzeige einzureichen? Und das ist das, was wir im Jahr 2025, 26, 27 alle erleben werden. Also ich gehe davon aus, dass nicht alle ins Gefängnis gehen. Das können wir auch nur gleich auf dem Mythos aufräumen. Aber mich erwischt keiner, ist ungefähr so, wie wenn man sagt, also ich habe auf meine Stirn geschrieben, ich habe Bitcoin und ich habe auch ganz viel damit gehandelt und sagt, okay, es wird nie ein Finanzbeamter sehen. Aber ich habe das komplett tätowiert da oben, das Bitcoin-Logo und darunter meine Wallet-Adresse, weil das ist die Realität.
Der fällt mir jetzt brühend heiß ein. Letzte Woche war ich im Urlaub, aber da gab es eine Fortbildung vom Steuerberaterverband Düsseldorf zum Thema, wie heutzutage geprüft wird mit Power BI. Da haben wir eine Menge Sachen auch gesehen. Also wie unfassbar schnell die Daten noch ausgewertet werden können. Das waren dann auch zwei Finanzbeamte, die das auch gezeigt haben. Und da ging die Quote von einem IDEA von 45 Minuten pro Fall, pro Klick, bis was ausgewertet werden konnte, auf unter eine Minute. Also, dass einfach unfassbar schnell Daten ausgewertet werden können. Und ich glaube, da ist Krypto und E-Commerce sich relativ ähnlich. Vom Mindset her sind da viele Leute drin, die vielleicht noch nicht mal am Anfang, sag mal, die ein schlechtes Ziel hatten, aber es wurde einfach sehr leicht gemacht. Es ging einfach mit einer App. Online ging halt mal eben alles. Es gab keine Warnschilder, es gab keine Schreiben vom Finanzamt, wenn man da nach oben geschossen ist. Es lief einfach eine ganze Zeit lang. Und dann umgibt man sich wahrscheinlich auch mit Leuten, die am besten noch Reklame dafür machen, dass Dropshipping einfach das Geilste der Welt ist. Also man kann mal eben auch mal schnell irgendwie Geld verdienen. Und alle die so warnen, sei es denn jetzt die Steuerberater, die ja tendenziell sowieso immer eher warnen und Bedenkenträger sind, die stören dann einfach, weil es ist ja auch unverhältnismäßig wenig auch passiert, ne? Wer ist zu denen, die da aktiv am Markt sind. Aber, und das kann ich aus meiner Szene genauso sagen, das Verhältnis von Leuten, die aktiv sind, zu denen, die geprüft werden, ist extremst klein. Ich sage nur halt immer, wenn dann geprüft wird, dann ist es auch immer, bei uns kommt immer so ein Nachschau, sowas ganz Normales, und dann wird auf einmal eine BP draus für die letzten 4 Jahre. Die meisten überleben den Fall halt dann nicht mehr. Es sind also eben keine Fälle, wo man sagen könnte, naja gut, dann zahle ich halt das Bild doch nochmal nach, es war doch Privatvermögen oder sowas, was wir früher halt hatten, sondern halt eben knallt halt umso mehr. Und ich glaube, eine Sache, die uns auch noch ein bisschen vereint, haben wir jetzt gar nicht im Vorfeld abgesprochen, ist die Aufzeichnungsverpflichtung, ne? Also man ist in Deutschland, also wir haben dieses DRC beispielsweise im E-Commerce ganz genauso, dass alle Plattformen alles melden müssen. Das heißt, was ihr da auf eurer Ebene habt, haben wir im E-Commerce ganz genauso. Auch wenn es da noch ein Vollzugsdefizit aktuell gibt, also Leute da nicht hinterherkommen zu prüfen, aber die Theorie ist da und man kann ja auch rückwärts gehen. Heißt der Finanzbeamte ja auch entspannt, der hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben in Deutschland keine Einzelbuchungsverpflichtung, aber eine Einzelaufzeichnungsverpflichtung. Das heißt, wir müssen jeden einzelnen Grundumsatz hinterher auch nachweisen können. Ein Problem bei uns im E-Commerce ist, dass die Leute gerne mal diese ganzen Tools wechseln, weil da haben wir was Billigeres, was Cooleres gefunden, dann wird mal eben alles weggeschmissen und neu gemacht. Wie ist das da im Kryptobereich, Matthias? Ist das auch so?
Noch viel schlimmer, würde ich sagen. Also wir haben tatsächlich massive Probleme, dass Mandanten, die in 2011 zum Beispiel schon angefangen haben, dass da eben viele Exchanges zwischendurch insolvent gegangen sind. Man dachte ursprünglich, dass der Tausch von einer Kryptowährung gegen eine andere nicht steuerpflichtig ist. Und was da eben dann extrem reinspielt, sind das Thema Hinzuschätzung, das Thema Lücken, die man selber nicht füllen kann, also Wertzuwächse, die nicht erklärbar sind, die vielleicht long, also außerhalb der Steuerpflicht wären, aber die ich nicht erklären kann. Und eine Sache, das kann man jetzt, sage ich mal, schon spoilern, auch wenn mich jemand, den ich gut kenne, wahrscheinlich dafür erschlagen wird. Also, das Thema Bußgelder wird kommen. Verletzung von Aufzeichnungspflichten kann pro Verstoß, nicht pro Jahr, 5.000 Euro bedeuten. Das heißt also, wenn ich vier Krypto-Exchanges nicht sauber erfasst habe, kann die Finanzverwaltung mir 20.000 Bußgeld aufdrücken. Und ich würde sagen, dass ich fast keine Chance habe dagegen. Also die Aufzeichnungspflichten leiten die her. Finanzgericht Nürnberg hat eine bisschen andere Auffassung als der Bundesfinanzhof dazu. Da gibt es im November jetzt, also für alle schon mal als zum Merken, November 2024, Finanzgericht Nürnberg ist eine mündliche Behandlung, da kann es noch ein wichtiges Urteil geben. Aber grundsätzlich sagt die Finanzverwaltung, bei uns erweiterte Mitwirkungspflichten sind alles Auslandssachverhalte. Dann sagen die, obwohl es fast unmöglich ist, sekundengenaue Erfassung der Kurse. Also du bist der E-Commerce, du weißt, das ist unmöglich. Und du weißt auch, dass ihr Umsatzsteuerumrechnungskurse habt. Deshalb habe ich sehr, sehr große Kritik geübt an dem Entwurf des BMF-Schreibens, weil ich gesagt habe, Apple und alle anderen großen Firmen kommen mit Umsatzsteuermonatskursen durch, für US-Dollar, für Yen, alles Mögliche. Und der Kryptonutzer mit 2000 Euro Jahresumsatz soll sekundengenau erfassen. Es gibt gar kein Tool dafür. Also das ist einfach unpraktisch. Aber da sind, sage ich mal, Riesenthemen hinten dran bei den Aufzeichnungspflichten, die eben vor allem extreme Bußgelder bedeuten können. Also wenn jemand 20 Exchanges hat, wo er nichts mehr hat, würde er vielleicht 5.000 Euro Steuern zahlen, weil er da seine Erklärungspflicht nicht nachgekommen ist. dann zahlt er nachher 100.000 Euro Bußgeld. Also das ist, sage ich mal so, Thema Verhältnismäßigkeit wird man dann sicherlich vor Gericht mal klären müssen. Aber
Ja.
Verletzung von Aufzeichnungspflichten wird die Finanzverwaltung auch angespitzt durch den EuGH, der sagt, beim Thema Vorsteuer, du erinnerst dich an das eine Urteil. Nee, Vorsteuerabzug ist in Ordnung, aber hau ihm doch ein Bußgeld oben drauf. Also ist es so, wo man sagt so. Aber das ist halt in Europa auch gang und gäbe. Also es ist in Deutschland so ungewöhnlich, dass wir Bußgelder fängen im Steuerrecht. Aber andere Länder haben das ganz anders. Und da vielleicht noch ein Blick für die. Also wir kommen ja, glaube ich, gleich so eher zum Ende. Also es gibt in den USA so eine ganz komische Organisation, die ist unter dem Namen IRS bekannt. Und das ist sozusagen so die Ermittlungsbehörde der USA für Steuern. Und die IRS hat eine Software eingekauft, die Kryptotransaktionen aus Sicht des Staates nachvollziehbar macht. Und wer ein bisschen bei LinkedIn sich umguckt, der stellt fest, dass unter anderem diese Firma gerade ganz massiv in Europa akquiriert. Und die akquiriert keine Privatkunden, die akquiriert nur Staaten. Das heißt also, das Thema mit Krypto erwischt mich keiner und wie kann man die Transaktion aufarbeiten? Da gibt es eine sehr professionelle Software auf der anderen Seite der Macht, nenne ich es jetzt mal,
Ja.
die wir Steuerberater nicht nutzen und die genauso schnell ist wie dieses Power BI und alles, was dazugehört. Und da kommen eben die Kriminalbehörden, sprich die Kripo, die Steuerfahndung und die Geldwäscheermittler, die kommen dann alle zusammen und die gucken alle in den gleichen Topf. Und dann kommt da eine geniale Software am Ende raus, die, sage ich mal, relativ zügig und flächendeckend Steuerbürger enttarnt an der Stelle. Und vielleicht sogar Daten rauskriegt, die wir selber als Steuerberater oder als Nutzer nicht rauskriegen, weil wir können ja nicht mit Druckmitteln und Bußgeldern Insolvenzverwalter in die Knie zwingen. Also da
Ja.
kommt noch das böse Erwachen. Und wir haben das bei FTX gesehen, als die pleite gegangen sind, war 4 Wochen, waren die Daten verschwunden. Und danach konnten wir die beim Insolvenzverwalter komplett minutiös wieder abrufen. Das ging dann für 6 Monate in einem guten Verfahren. Jetzt haben sie ein neues Datenformat, was sehr viel Arbeit macht. Also braucht man teilweise 6 bis 10 Stunden, um eine Datei umzuarbeiten. Das kennst du auch aus dem E-Commerce, also sprich Importe, schwierig. Und die Anbieter Cointracking, Blockfit und wie sie nicht alle heißen, sind an der Stelle, sage ich mal, die andere Ebene. Aber der Staat hat natürlich einen ganz anderen Ermittlungsansatz. Und eine Sache darf man nicht vergessen, auch ein ganz anderes Kostenbudget. Also für die ist 1 Million Euro eine Software-App zu verbessern nichts. Also da kommt Übles auf jeden Fall.
Ja, genau. Also man merkt es im Hintergrund, werden die Netze immer enger. Wie gesagt, im E-Commerce kennt man es halt eben durch die Verpflichtung, dass die Marktplätze an sich melden müssen. Wir kennen es im Privatverkauf, dass auch auf eBay, wenn da was vertickt wird, mittlerweile auch die ganzen Mütterchen gemeldet werden müssen, wenn sie mehr als 30 Transaktionen oder was haben. Also es wird immer mehr. Der ganze digitale Bereich, ich glaube, aktuell liegt der Betriebsprüfungsfokus immer noch auf den TSE-Dingern gefühlt, aber auch das wird irgendwann mal, also das sind die Kassen, das wird aber irgendwann auch schwenken. Ich glaube, wir wissen seit Corona alle, dass der Einzelhandel in Deutschland, ich kann jetzt nur so in den Städten sprechen, die nicht so unterwegs bin, ist am Boden, leider. Alles das, was online ist, hat stark zugenommen. Darauf wird sich, ich sage immer, Mordors Auge dazu auch hindrehen. Wir können also quasi einmal festhalten. Holding immer gut? Nö. Kommt speziell auf den Einzelfall an. Kann sehr gut sein. Kann aber auch einfach nur für den Steuerberater sehr gut sein. Ob das jetzt für euch gut ist, muss im Einzelfall geklärt werden. Dann merkt man, glaube ich, auch in der Diskussion, ich beispielsweise bin Steuerberater, ich habe von Kryptos überhaupt keine Ahnung. Ich habe dein Buch damals mal gelesen, Matthias, im Urlaub, weil ich dachte, naja, ist ja vielleicht Thema E-Commerce und kannst du vielleicht mitnehmen, macht für die Mandanten vielleicht Sinn. Habe das Buch durchgehabt und wusste zumindest, eine Sache werde ich nie tun, nämlich genau das nochmal eben mit dabei nehmen, weil das einfach eine mega große Spezialisierung ist. Und wenn ich das als Steuerberater schon sage, dann sollte man als Laie erst recht sagen, bitte Finger weg davon, beziehungsweise sich vernünftig beraten lassen. Achtet auf eure Einzelaufzeichnung, das heißt E-Commerce und Krypto und egal, wo ihr unterwegs seid, A und O. Es gibt viele, die entweder pleite gehen oder wo zum Beispiel Amazon speichert nicht länger als ein Jahr, DHL beispielsweise nur 3 Monate. Ihr müsst eure Daten wirklich runterladen, revisionssicher speichern. Wir haben bald den 01.01.25. Da wird mit dem Thema E-Rechnung das Thema revisionssicheres Speichern deutschlandweit eh noch ein ganz großes Thema werden. Also es gibt ein paar Sachen. Bitte hört nicht nur auf TikTok und auf 60 Sekunden irgendwas, ja, alles schön anzuschauen, toll für euren Horizont, alles super, aber geht bitte nicht sofort in die Umsetzung, sondern fragt doch mal Leute, die sich damit von morgens bis abends beschäftigen. Bei uns ist das so, dass Kunden, die bevor die loslegen, uns erstmal um Rat fragen, dann haben die auch Ruhe. Schlimmer ist das, wenn die Kunden einmal wirklich rückwärts so aufgescheucht wurden, mehrere Jahre rückaufbereitet werden. Ich glaube, das stelle ich mir bei euch genauso kompliziert vor wie bei uns, dass dann mit wirklich einer Sisyphusarbeit rückwärts alles rückwärts gerechnet werden muss. Das wird nicht nur schweineteuer, sondern es kostet auch einfach unheimlich viel Zeit und Nerven. Gut. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Pulver. Thema Stiftung packe ich mir für das nächste Mal. Da haben wir bestimmt noch mal neuen Ausblick. Erstmal lieben Dank, dass du dabei warst, Matthias. Freut mich total. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann schon mal ganz sportlich, machen gleich ein neues Date fürs nächste Mal. Wenn Kollegen hier mit daran teilnehmen wollen, herzlich gerne. Also hier ist jeder herzlich willkommen, der ganz gerne mal über ein paar Mythen, die so im Netz durch die Gegend schwirren, mithelfen will und ein bisschen Transparenz sorgen möchte. Ich denke mal, spreche ich auch in deinem Namen, Matthias. Herzlich willkommen.
Absolut. Absolut.
Perfekt. Ja, dann wünsche ich uns ein schönes Wochenende. Wir haben nämlich jetzt Samstag, ist quasi jetzt Herzensangelegenheit von uns beiden gewesen. Und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal.
Okay. Bis bald. Ciao,
Bis
ciao.
dahin. Ciao.